Herzlich willkommen bei Lesen ist, dem Morava-Podcast. Wir lernen in diesem Podcast die Menschen hinter unseren Buchseiten kennen und sprechen mit Autorinnen und Autoren über ihre Inspiration, ihre Arbeitsweisen und die Wege, die sie zu ihren Geschichten geführt haben. Am Ende jeder Folge bekommt ihr interessante Einblicke von Expertinnen und Experten aus der Welt der Bücher. Also, viel Freude mit Lesen ist, dem Morava-Podcast. Herzlich willkommen beim Morava Podcast. Mein Name ist Daniela Zeller und meine heutige Gästin ist Bestseller-Autorin Martina Parker. Martina war über 20 Jahre lang Journalistin im Lifestyle- und Beauty-Bereich. Sie war auch in leitender Funktion und hat dann 2020 gesagt, ich setze meinen Fuß in die Luft und hoffentlich trägt sie, und ist Autorin geworden und noch dazu Bestseller-Autorin. Mittlerweile hat sie zehntausende Exemplare ihrer Gartenkrimis, die allesamt im Südburgenland spielen, verkauft. Das Debüt Zurkrost wurde 2023 mit dem Goldenen Buch des Hauptverbandes des österreichischen Buchhandels ausgezeichnet. Ihr aktuelles Werk Eintunkt stürmt gerade die Bestsellerlisten. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist, Martina.
Ich freue mich auch rasend. Danke, dass ich euer erster Gast sein darf.
Ich habe die letzten Tage im Südburgenland verbracht.
Ah, wirklich?
Ja, in Gedanken. Ich habe quasi in deiner Welt gelebt. Und das ist für mich wirklich was Besonderes, dass du jetzt hier sitzt. Und ich überlege, soll ich dich Vera nennen oder darf ich Martina sagen?
Ach, das ist lustig, dass du glaubst, dass ich die Vera bin.
Ja, ein bisschen schon.
Das ist, glaube ich, weil die Vera auch Journalistin
ja,
ist.
Ja, aber und sonst, weil sie dunkle Haare hat und auch Boots gerne trägt und so.
Ich meine, es ist ja oft so, die Charaktere entwickeln sich im Schreiben dann anders, und ich muss sagen, ich finde, ich habe mit der Vera recht wenig gemeint, denn die Vera, die ist irgendwie so gutmütig und die lässt sich so viel gefallen von ihrer Mama und von ihrer Tochter und vor allem von dem Tom, ja, also das ist ihre On-Off-Beziehung für alle, die Bücher nicht kennen, und da würde ich jetzt als Autorin oft sagen, jetzt hör mal auf und lass dir das nicht gefallen, aber ja, sie ist als Figur halt so, also ich sehe mich gar nicht so ähnlich.
Okay, hätten wir das gleich einmal geklärt. Also für alle, die die Gartenkrimis noch nicht gelesen haben, Vera ist die Hauptfigur und ihr solltet sie kennenlernen. Martina, als du gesagt hast, so, ich höre jetzt auf mit Journalismus, ich verlasse die Verlagswelt, ich mache mich selbstständig, war deine Jobdescription Autorin, Schriftstellerin, oder hast du wirklich gesagt, Bestseller-Autorin werde ich?
Also es war so, dass viele Freunde immer gesagt haben, das wird ein Bestseller, weil du schreibst so super und es muss ein Bestseller werden. Und ich habe das eher wirklich ins Reich der Fantasie abgetan, da ich eigentlich wusste, dass die Chancen relativ gering sind, einen Bestseller zu schreiben. Ich wusste zum Glück nicht, wie gering. Also es gibt da so Statistiken von allen Menschen, die beginnen, ein Buch zu schreiben, schreiben es nur 3% fertig und dann werden überhaupt, glaube ich, nur 1-2% von Verlagen genommen, und die genommen werden, 90% floppen wieder. Also es ist ein unendlich steiniger, mühsamer Weg. Und dass das bei mir von Anfang an so funktioniert hat, also das hat alle kühnsten Träume und Erwartungen überstiegen.
Also muss ja sowas gegeben haben wie ein Calling, weil ich denke mir, ja, du warst ja wirklich erfolgreich unterwegs. Ich kenne dein Kolumnenfoto schon seit, weiß nicht, über 20 Jahren. Aber plötzlich sagst du, nö, jetzt schreibe ich. Wann war dieser Moment, dieses Erweckungserlebnis, dass du wirklich gesagt hast, so, jetzt schreibe ich einen Krimi und lass mich da voll drauf ein? Kannst du dich daran erinnern?
Also ich wusste gar nicht, dass es ein Krimi werden wird eigentlich. Es hat sich einfach dann ergeben, weil jemand nicht freiwillig stirbt. Und damit bist du dann gleich im Krimi-Genre. Der Buchhandel denkt ja doch in Genres, und du hast ja auch diese Tische, da sind halt die Tische mit Romance und Tische mit Fantasy und Tische mit Krimis. Klar war mir, ich möchte ein Buch schreiben, wo das Garteln ganz stark vorkommt. Ich bin da ein bisschen vorbelastet, ich habe selber Ausbildungen in Kräuterpädagogik und Achenoa-Kurs gemacht, seltene Sorten, seltene Saatgut. Und habe auch bei der Wienerin immer wieder das Ressort Essen und Trinken gemacht und da viel über Kräuterküche. Also ich wollte unbedingt was zum Garteln machen. Und bei mir ermittelt ja ein Gartenclub. In jedem Buch ist eine andere Figur aus dem Club so ein bisschen im Vordergrund. Und dass es ein Krimi oder ein Buch geworden ist, habe ich eigentlich dem ersten Lockdown zu verdanken. Denn als Journalistin hat man ja oft keinen Kopf mehr, um dann am Abend noch seitenweise zu schreiben, weil man eh schon den ganzen Tag schreibt. Und da hatte ich halt die Zeit und konnte das machen.
Wann kam die Geschichte zu dir? War das schon vor dem Lockdown oder wirklich erst dann? Denn du bist ja im Südburgenland aufgewachsen. Du hast gesagt, ihr habt einen Bauernhof dort. Du warst immer mehr dort, dann ganz hingezogen. Ist so diese Geschichte über die Jahre gewachsen oder waren die alle plötzlich da?
Also ich kann das jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Also ich denke, jeder hat ja irgendwie so, jeder Journalist zumindest, möchte mal ein Buch schreiben. Das habe ich oft bei meinen Kolleginnen gehört. Naja, irgendwann schreibe ich mal ein Buch und so. Aber du hast halt nie die Zeit, gell? Und diese Geschichte selber, mir war klar, ich wollte halt neben dem Garteln auch so ein bisschen dieses zugroßte einheimische Rückkehrer, das Thema aufgreifen. Das war nämlich gerade die Zeit, wo das Burgenland wirklich ganz stark von Zuzüglern, sagt man da, also, invasiert will ich jetzt nicht sagen, das klingt so feindlich, von Zugrosten quasi besiedelt wurde. Genau, ja. Das hat möglicherweise auch mit dieser Landflucht da in der Covid-Zeit zu tun, zum Teil auch, weil halt die Grundstückspreise wirklich noch relativ günstig sind, deswegen ziehen viele Menschen aus dem Westen zu uns. Und das war für mich dann so irgendwie so ein buntes Lokalkolorit mit so vielen Themen. Aber ich bin jetzt keine großartige Plotterin. Ich habe mich jetzt nie hingesetzt und gesagt, okay, mein erstes Buch Zugrast wird so aussehen und das ist der Plot. Ja. Ich habe es einfach laufen lassen. Ich bin das angegangen wie meine Kolumnen bei der Wienerin, wo ich eigentlich auch fast nie wusste, wie das Ganze endet. Und mein Buch ist ja so aufgebaut, meine Kapitel sind ja eher recht kurz und sind eigentlich auch in sich geschlossen. Also ich habe das einfach so gebaut wie so ein Maurer, Baustein für Baustein, ein Kapitel nach dem anderen und alle in sich geschlossen und habe dann eben versucht, über alles drüber einen Handlungsbogen zu spannen. Mhm. Aber vom Aufbau her ist es kein klassischer Krimi, genau deswegen vielleicht. Ja. Klassischer Krimi hast du zuerst die Leiche, dann wird ermittelt, dann wird verdächtigt, dann wird der Täter gefunden. Und bei mir ist es eher wie ein, ja, was soll ich sagen, Lokalkolorit, Gesellschaftsroman im Südburgenland mit sehr, sehr viel Humor, weil mir Humor wichtig ist.
Ja, es ist wirklich so, als ich gelesen habe, ich habe gelacht, aber das bleibt einem dann gleich wieder im Hals stecken. Und es gibt auch viel Lebensweisheit. Das muss man, finde ich, auch einmal sagen. Also es ist was, das auch die Seele wärmt und so. Ah ja. Und ich habe mich auch in vielen Figuren einfach wiedergefunden. Also es ist was ganz Lebenskluges. Welche, oder sagen wir so, wie gehst du heran? Gibt es eine Figur, die du einmal hast und diese Figur erlebt und geht durch die Welt und trifft auf andere Figuren, die dann kommen? Oder weißt du, aha, da gibt es diese drei Menschen und um die herum, da beginnt die Geschichte?
Was ist da zuerst in deinem Kopf? Setting. Ich beginne immer zuerst mit dem Setting und nachdem die Serie so aufgebaut ist, dass immer eine andere Figur im Mittelpunkt steht neben Vera, habe ich auch jedes Mal ein anderes Setting. Also im ersten war es eben diese Architektenfamilie in ihrem Architektenhaus.
Genau, Paul und Eva.
Paul und Eva, also eher ein kompletter Narzisst, der seine Frau unterdrückt, bis sie sich dann quasi freischlägt. Im zweiten war es ein Wellnesshotel. Da konnte ich halt auch meine Erfahrungen als Journalistin mit Pressereisen sehr gut verarbeiten. Im dritten ging es um Adelige und die Jagd. Und so habe ich halt immer meine Settings. Jetzt im aktuellen ist es ein Weingut. Und dann überlege ich, was leben da für Leute am Weingut? Okay, ein Winzer, ist der verheiratet? Ja, nein. Hat der Freunde, Feinde, Gegner, Widersacher? Also, dass man das einfach überlegt, wie so ein Schachbrett an Figuren, die da mitspielen können. Dann überlege ich mir die Figuren und dann lasse ich die aufeinander los. Aber was die jetzt im Dialog genau sagen, weiß ich vorher nicht. Ich glaube, mir wäre es auch zu langweilig, wenn ich jetzt wie so ein Planer alles schon komplett geplant habe und nur mehr ausfülle. Also mir taugt das viel mehr, wenn ich was schreibe und bin in einem Dialog drinnen und dann sagt die Figur was und ich denke mir, das hat sie jetzt aber nicht echt gesagt, also weil ich es selber nicht erwartet habe. Und dann hat es oft eine andere Richtung auf einmal.
Also du hörst den Figuren zu, du betrachtest die Geschichte von außen und schreibst einfach nieder, was sich da entwickelt.
Ich sehe es wie einen Film. Also ich sehe es komplett wie einen Film ablaufen und schreibe mit. Und deswegen, weil ich habe ja auch manchmal Sexszenen drinnen und dann hat es auch am Anfang gesagt, ja, was Sexszenen in einem Regionalkrimi, das hat es noch nie gegeben. Und ich, naja, aber die haben das jetzt gemacht, da habe ich halt nicht wegschauen können. Ja,
ja und also, was für welches, ja. Sage ich nur, Stichwort Luftballons, aber mehr, wer das wissen möchte, muss eintunkt lesen. Ja, also das ist wirklich sehr interessant. Ich habe vieles gelernt, habe mir gedacht, ah ja, schau, was es alles gibt. Inwiefern unterscheidet sich dein heutiges Leben von deinem Leben von, weiß nicht, vor 10 Jahren?
Es ist ähnlich, nur dass ich auf der anderen Seite bin. Also ich muss jetzt wirklich oft so lachen, weil ich ja beide Seiten kenne. Also wenn Journalisten mich anfragen für Interviews und ich dann sage, ja, können Sie mir die Fragen vorher schicken? Es ist eigentlich so eine Täter-Opfer-Umkehr ein bisschen, ja. Und ja, früher habe ich halt Fotoshootings organisiert, jetzt werde ich fotografiert auf Fotoshootings, werde gefilmt. Und natürlich hilft mir jetzt die Erfahrung aus über 20 Jahren Journalismus, dass ich vielleicht auch besser verstehe, ja, welche Bedürfnisse, welche Wünsche da sind. Mir war von Anfang an halt auch wichtig, gute Pressefotos zu haben, weil ich gewusst habe, die werden benötigt. Ich hatte Gott sei Dank jetzt auch keine Bühnenangst, weil ich eben, weiß nicht, von zig Seminaren und so schon gelernt habe zu sprechen, Workshops und so. Also ich sage ja immer, die Leute sagen immer, ja, die Backe auf einmal war es da über Nacht, aber niemand ist über Nacht da. Man hat ja Erfahrungen, die man sein Leben lang macht und die können einem dann zugutekommen. Und das, ja, das freue ich mich sehr und bin auch sehr dankbar.
Auf dem Klappentext deines ersten Krimis, Zurgrast, steht also, jeder findet auf dem Land irgendwas. Was hast du gefunden in deiner Heimat im Südburgenland?
Ja, ganz, ganz tolle Menschen. Also ich sehe mich ja inzwischen sehr als Botschafterin des Burgenlands. Ich wurde ja heuer Burgenländerin des Jahres und habe mit Waldquelle auch eine Kooperation, wo ich einen Wanderweg gestalten durfte mit Kapiteln aus meinem Buch. Und mir ist es so wichtig, das Burgenland und gerade das Südburgenland herzuzeigen. Da ist, denke ich, noch nicht ganz so bekannt ist wie jetzt die Neusiedlersee-Gegend. Es ist halt, war lang touristisch überhaupt so ein bisschen so im Schatten da. Man hat gerade einmal Bad Atzmannsdorf, den Kurort gekannt. Hat sich inzwischen geändert die letzten Jahre. Und mir ist es so ein Anliegen, echte Menschen vor den Vorhang zu holen. Darum schreibe ich auch immer wieder echte Künstlerinnen, Winzer und Duftbauern, eine Kräuterhexe, also Menschen, die wirklich existieren, hinein. Und nicht, weil die mir jetzt ein Geld dafür bezahlen, sondern weil mir das ein Anliegen ist, die herzuzeigen, weil ich die toll finde. Und umgekehrt bekomme ich ja auch viel von echten Menschen, unter Anführungszeichen. Ich habe ja immer die Montagsfrage auf Social Media und lasse da Leute wirklich aktiv mitentscheiden und mitgestalten.
Wie wichtig ist Social Media für deinen Beruf? Bist du Schriftstellerin oder Autorin? Das habe ich mich gefragt. Wie willst du genannt werden?
Und eigentlich ist beides zutreffend, oder? Ist da ein Unterschied?
Nö, also Schriftsteller ist noch intellektueller, oder?
Okay, ich weiß es nicht. Nee, also ich glaube, beides trifft es zu. Ja, also für mich ist Social Media insofern sehr, sehr wichtig. Das war ja irgendwie die Saat bei Zurgrast. Ich habe ja ganz am Anfang schon diese Montagsfrage erfunden, einfach weil ich mich so einsam gefühlt habe in diesem Lockdown irgendwann. Immer nur ich und der Laptop. Und habe Leute eben mitentscheiden lassen zu Details der Handlungsstränge. Wie heißt der Hund? Welche Musik spielt die Türglocke? Was hat der Paul für eine Phobie? Und die Leute sind da so richtig angesprungen und haben da mitgemacht. Und das ist bis heute so, die Community ist gewachsen. Wenn jemand was wahnsinnig Lustiges sagt oder erzählt, dann fließt das ins Buch als echter Satz ein. Und auch meine Blurbs, also hinten diese werblichen Aussagen, sind inzwischen gar nicht mehr so von Prominenten, sondern von echten Menschen. Also in Eintunkt, da war zum Beispiel, ist eine Aussage von einer Leserin, 4.37 Uhr fertig. Einfach so, sie hat das Buch so schnell gelesen, dass fertig ist. Und das finde ich viel authentischer, als wenn man jetzt einem Prominenten bittet, da was Lobendes zu sagen. Ja.
Kannst du vielleicht 10 Seiten lesen und dann was Lobendes zu sagen?
Oder ein anderer, das war ein älterer Herr, der ist zu mir gekommen nach einer Lesung und hat gesagt, ja, ich habe seit 25 Jahren nichts mehr gelesen und dann habe ich da eine geschaut und jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Und das sind so Sätze, die aus dem Herzen kommen und die verwende ich halt jetzt nicht nur jetzt wie in dem Fall quasi für das Blurb hinten, sondern solche Sätze kommen dann oft auch als echte Geschichte ins Buch, ja. Also so wie die Anekdote vom Grillhändl. Kann ich dir kurz erzählen?
Ja, bitte erzähl
ich
die Anekdote vom Grillhändl.
Also es ist eine Geschichte, die kommt demnächst in einem Buch, die habe ich gerade erst erlebt. Ich war bei einem Zeltfest und habe den Paul getroffen, ein Bekannter.
Aber nicht den Paul aus dem...
Einen echten Paul aus dem Mittelburgenland. Und der Paul öffnet sein Geldtaschel und da gibt es ja dieses Fach, wo immer die Fotos sind von den Kindern und der Frau und den Enkelkindern, je nach Alter halt der Person. Und der Paul hat hinter diesem Fach sowas stecken gehabt und das hat meiner Ansicht nach wie ein Kondom ausgeschaut. Und ich war halt leicht schockiert, weil ich weiß, der Paul ist verheiratet und die Frau, ja. Auf jeden Fall, Paul, hast du da ein Kondom in deinem Geldtaschel? Und der Paul wird so rot und das ist ihm peinlich und er sagt, nein, das ist kein Kondom und macht's zu. Und ich sage, gib her und gib halt keine Ruhe. Und dann sagt der Paul, na, das schau her, das ist kein Kondom, das ist so ein Zitronenfeuchttüchlein. Und jetzt war ich total verwirrt und sagte, Paul, wieso hast du ein Zitronenfeuchttüchlein in deinem Gürteltaschel? Und dann sagt er, weißt du, Martina, in meinem Alter ist die Chance, dass du Grillhändl triffst, größer als die Chance, dass du eine triffst, die was die will. Und mir ist echt der Mund offen gestanden. Und ich habe dann gesagt, Paul, bitte darf ich diese Geschichte haben, die muss in einem Buch, gell? Und diese Geschichte wird 100% eine Figur erleben. Und das ist mir halt so ein Anliegen. Ich möchte so viel Authentisches wie möglich da reinbringen.
Wie ist es, prominent zu sein? Martina, ich kann mir vorstellen, wenn du so durchs Burgenland fährst, drehen sich die Leute um und sagen, ah, da sitzt sie, das ist sie doch, oder?
Also für mich ist immer noch sehr überraschend. Also mir ist das gerade heute passiert. Ich habe eine Lesung gehabt in Bamhagen, dann war ich halt beim Frühstück und da war eine Dame, die nicht bei der Lesung war, aber zufällig im selben Hotel war und ist dann auch hergekommen und hat mich angesprochen. Aber ich freue mich eigentlich. Also ich freue mich, dass ich Leuten eine Freude bereiten kann mit meinen Büchern. Und also es hat mich ja noch niemand auf offener Straße jetzt deswegen böse angesprochen. Ja, also
ja, aber trotzdem, es ist doch eine andere Rolle. Also früher bist du durch die Welt gereist und hast Promis interviewt und getroffen. Und jetzt bist du die, auf die alle schauen.
Ja, aber ich freue mich vor allem, dass diese Begeisterung, die ich hier habe für meine Figuren, auch die Leserinnen und Leser haben. Also wir machen ja auch E-Bike-Touren zu den Originalschauplätzen inzwischen und da war letztens jemand, so eine Partie E-Bike-Fahrer, deswegen im Burgenland, und danach gab es ein Meet and Greet mit mir und dann haben die auf einmal angefangen, über meine Figuren zu sprechen, als wären das echte Menschen. Ja, also die eine Dame sagt zur anderen, also jetzt sag mal, warum ist dieser Dom so beziehungsunfähig? Also der Dom ist quasi diese On-Off-Affäre von der Vera.
Komm dunkel.
Ja, genau. Und die andere sagt, na weißt du es nicht, das ist wegen seiner Mutter. Und sie, na, was ist denn mit der Mutter? Naja, die ist ja abgeuscht mit dem Clown, ja. Geschmust hat's mit dem. Das ganze Gesicht war voller Clownschminke, gell? Und dann haben die halt so geredet und ich bin daneben gesessen und mir ist aber so das Herz aufgegangen, ja. Weil wenn die Figuren so real sehen wie ich, dann finde ich, habe ich es geschafft, die Charaktere gut zu zeichnen.
Ja, weil jeder kennt wahrscheinlich eben einen Paul oder einen Tom oder vielleicht auch einen Finz. Und daher sind das Projektionsflächen. Und man versteht vielleicht ein bisschen all die Pauls und die Toms, die einem so im echten Leben begegnen.
Ich glaube, jede Frau hat einen Tom. Also der Tom wurde auch extra so gezeichnet. Gibt es ja wirklich Leute, die jeden einzelnen Buschenschank am Chatterberg abfahren und immer fragen die Männer dort, also die Wirten, ob sie der Tom sind. Und die lachen dann immer ganz verschmitzt und sagen, da müssen Sie die Frau Backer fragen.
Und gibt es eine Vorlage für Tom?
Also der Tom ist quasi, sind meist eine Mix-Max aus allen Exen in meinem Freundeskreis plus meiner Exen. Ich glaube, das ist so ein Prototyp, den jede Frau hat. Also jemand, in dem man in der Jugend wahnsinnig verliebt war, mit dem es nicht hingehaut hat und der aber immer so auf einem Podest stehen bleibt, obwohl er es eh nicht verdient hat.
Liest dein Mann deine Krimis?
Mein Mann ist Engländer und tut sich ein bisschen schwer. Also mein Mann spricht sehr gut Gebrauchsdeutsch, aber er tut sich ein bisschen schwer natürlich mit diesen österreichischen, also deutschen Redewendungen. Und da hat er begonnen, so krass zu lesen. Und da ist ein Satz.
Hat sich gefürchtet.
Da steht, da steht, Gefahr ist im Anzug. Und der Ellen übersetzt, Danger comes in a suit. Dann haben wir beschlossen, er wartet auf einen Film.
Eben, apropos Film, es kommt ein Film.
Es kommt ein Film,
Du hast die Zurkost Filmrechte verkauft.
Also wir sind gerade in einer heißen Phase und darum darf ich leider nichts sagen, aber ich hoffe, dass ich bei der Buchwind dann mehr sagen darf.
Oh, sehr cool. Ja. Aber können wir vielleicht ganz theoretisch sprechen, denn ich könnte mir vorstellen, das interessiert auch viele. Wie ist es? Man schreibt einen Krimi. Einfach so, aus Spaß an der Freude. Der Krimi wird zufälligerweise ein Bestseller-Krimi. Und dann wird da eine Filmfirma aufmerksam und sagt, hallo Frau Parker, ich würde dieses Buch gerne verfilmen, darf ich die Rechte kaufen? Ist das so?
Genau, ja. Also ich bekam eine E-Mail und zwar sehr oft ist der Weg ja so, dass der Verlag kontaktiert wird. In dem Fall vielleicht aber, weil ich auch so nahbar bin durch meine Social-Media-Auftritte, wurde ich direkt kontaktiert, weil eben ein Filmproduzent das Buch gelesen hat auf einer Zugfahrt zugerast und irgendwie das Potenzial darin gesehen hat. Also manchmal ist es auch genau andersrum, dass Agenten auf Messen herumgehen und den Stoff quasi Filmagenten zeigen und ans Herz legen, Agenturen. Also aber bei mir wurde es wirklich von einem Filmproduzenten, dem es als Leser gefallen hat, entdeckt. Ja,
ja, es liegt ja auch irgendwie auf der Hand. Darfst du mitbestimmen, wer wen spielt?
Das weiß ich nicht. Also bitte, wir sind gerade in einer Castingphase. Ja. Wir sind gerade in einer Castingphase. Also. Und ich meine, ich muss aber sagen, bei allen Namen, die jetzt gefallen sind, die ich nicht sagen darf, die werden jetzt angefragt, weil jeder Schauspieler muss erst ein Drehbuch lesen, komplett das Aktuelle, bis er Ja oder Nein sagt, habe ich gedacht, oh, das ist eine super Idee, das ist eine super Idee. Okay. Auf das werde ich jetzt gar nicht kommen, aber das ist eine voll super Idee. Ja? Mhm. Also ich habe da schon das Gefühl, dass wir so auf einer Welle sind. Und das ist, glaube ich, schon wirklich das Beste, was du als Autorin hoffen kannst. Ja? Dass du das Gefühl hast, du wirst gehört und sie verstehen dich und du verstehst sie. Ja,
ja, zum Beispiel, ich liebe alle Nele Neuhaus-Krimis. Und als der erste verfilmt wurde, ich glaube, ich musste nach 10 Minuten abdrehen, weil die Hauptfigur, der Bodenstein, so überhaupt nicht dem entsprochen hat, was ich mir darunter vorgestellt habe. Und ich habe irgendwo gelesen, sie war auch überhaupt nicht happy mit der Besetzung. Und ja, und drum, ja, ich hätte schon ein paar Ideen. Also, was sage ich dir danach? Nein, finde ich ganz toll.
Ja, gut. Aber die schönsten Bücher sind ja trotzdem die Filme im Kopf.
Natürlich.
Ich, also, dass du das irgendwie so, ja. Das lassen wir uns überraschen. Also, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr aufregend.
Wird man wohlhabend und reich mit Krimis als Bestseller-Autorin?
Also, in Österreich wirst du niemals wirklich reichern, weil der Markt ja zu klein ist. Also, wenn es jetzt ein Markt wie England oder Amerika ist, wird es ein bisschen anders ausschauen. Aber ich kann inzwischen sehr gut davon leben, ja.
Könnte es sein, dass die Bücher übersetzt werden?
Es gibt bereits Übersetzungen, also die gerade im Laufen sind, mit Zurkraust und Harmdraht, und zwar Italien und Slowakei.
Wirklich? Mhm. Also das bedeutet, der Südburgenland-Tourismus
wird... Ich überlege schon, wie Zurkraust heißen wird. Arrivato vielleicht, oder?
Arrivato!
Ja.
Siamo arrivato. Na, sag mal, siamo arrivato, I don't know.
Ja, 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 keine Ahnung. Also das weiß man nicht. Die kennen natürlich ihre eigenen Länder wiederum am besten und wissen auch, welche Art von Geschmäckern das sind. Aber generell ist Italien ein sehr gutes Leseland, ja.
Mhm. Schau, und wir lesen hier in Österreich so viele Skandinavien-Krimis. Also wie wäre es, wenn du den SkandinavierInnen das Südburgenland näher bringen würdest?
Ist möglich, gell? Aber es ist halt auch ein Bayermarkt und läuft halt auch sehr viel über Agenten auf Messen und so weiter und ja. Aber ich denke mal, also, dass das Zugrast auch so schnell verkauft wurde, liegt auch dran, dass es in dieser, ich sage jetzt einmal, intelligenter Cozy Crime ist, ja. Und gerade Humor ist auch was, was, glaube ich, aktuell sehr gefragt ist, da ja doch draußen so viel Schrecken und Krieg und Dings ist. Und dann hat halt Cozy Crime schon so ein bisschen auch so einen Wohlfühlfaktor, der sehr viele Leute anspricht.
Ja, wobei ich dir sagen muss, bei Zurkraust, ich habe das vorm Schlafengehen gelesen und musste dann aber die letzten 15 Minuten vorm Schlafengehen noch irgendeinen ganz lustigen, harmlosen Podcast hören.
Okay, also das Ende oder was?
Na, sonst hätte ich nicht schlafen können.
Nach dem Ende von Zurkraust?
Entschuldigung, Eintunkt.
Eintunkt?
Ja, aha. Exhumierung und so.
Ah, lustig, das habe ich jetzt gar nicht so arg gefunden.
Wirklich?
Nein,
ich war doch schon so, also es ist schon spannend auch, aber vielleicht bin ich auch zart beseitet, ja.
Nein, ich bin noch zarter, glaube ich, weil ich halte ja fast gar nichts aus. Also ich bei Netflix, immer wenn ich durchs Wohnzimmer gehe, mein Mann schaut, sage ich, wird dir gerade keiner gefoltert, ja, weil das ist immer mein Albtraum, dass da gerade irgendeiner mit Kabelbinder sitzt und irgendwelche Stromstöße kriegt. Ja,
nein. Also. Und auch seit ich Mutter bin, halte ich überhaupt nichts mehr aus. Nö, aber es geht und es ist gute Stimmung, gute Laune, schön. Du bist ja auch unglaublich fleißig. Also es wirkt ja so, als würdest du seit 10 Jahren Krimis veröffentlichen, aber jetzt ist gerade Eintunkt erschienen und im Februar, ich habe gesehen, man könnte schon vorbestellen, erscheint schon wieder das nächste Buch. Wie machst du das? Denn diese Bücher sind jetzt nicht nur 120 Seiten dick, sondern ordentliche Wälzer.
Naja, ich hatte ja schon ein Jahr vorher begonnen. Das heißt, ich hatte schon mal ein Jahr voraus mit Bücherschreiben. Harmdraht war auch bereits fertig, als Zurkraust erschienen ist. Also Harmdraht ist der zweite Teil. Und seither schreibe ich laufend, natürlich auch getrieben durch diese Montagsfrage, weil die Community möchte ja auch immer wissen, wie es weitergeht und weiter mit abstimmen. Ich bin natürlich jetzt auch als Journalistin gewöhnt, schnell und viel zu schreiben. Und ich sehe es auch wirklich wie einen Job. Also ich stehe in der Früh auf, ich mache Yoga und dann setze ich mich hin und dann schreibe ich bis um 2, 3 am Nachmittag. Dann ist meistens das Hirn leer, dann macht man Pause, isst was, geht vielleicht spazieren. Und am Abend setze ich mich noch einmal hin und mache halt Social Media oder Marketing, ja, diverse Lesungsabstimmungen. Wobei ich inzwischen schon so das jetzt timen muss, dass ich diese Lesung und Promotion-Touren trenne von den reinen Schreibzeiten, weil das einfach beides gleichzeitig nicht geht. Mhm. Weil ich so viele Leseanfragen habe und die jetzt wirklich balle und blocke.
Also es ist nicht so, du wartest, bis dich die Muse küsst, dann schreibst du oder auch nicht, ja, gartelst ein bisschen oder schreibst und dann kommt was oder eben nicht, sondern du machst es auf Knopfdruck.
Also ich denke, dass die Muse küsst, ist der größte Irrtum, was unseren Job anbelangt. Ja. du musst einfach jeden Tag produzieren. Und wenn du jetzt das schlecht schreibst, dann hast du es halt schlecht geschrieben, dann musst du es am nächsten Tag umschreiben. So wie im Journalismus. Und aber diese Angst, dass man es vielleicht nicht mehr kann und das nächste Kapitel nicht mehr so gut wird wie die vorigen, und das geht nie weg. Also das geht wirklich nie weg, ja. Und das ist ja auch so ganz verrückt. Ich schreibe The End, also ein Buch ist zu Ende, dann bin ich eine Sekunde gut aufgelegt und gehe zum Ellen und sage, ah, I finished the book. Und der Ellen sagt den nochmal, ah, schon wieder. Und ich sage, ja, I finished the book, ja. Und ja, okay. Und dann bin ich 5 Minuten später traurig, weil ich denke, jetzt sehe ich die Figuren so lange nicht mehr und jetzt sind die weg und was mache ich jetzt? Und dann kommt die Angst, na, oh Gott, jetzt muss ich mir wieder was ausdenken und hoffentlich schaffe ich es mir, was auszudenken und hoffentlich gefällt es den Leuten dann. Also man ist da eigentlich immer in einer Los-Los-Situation.
Und das heißt, du verabschiedest dich für die Geschichte, Dankeschön, auf Wiederschauen, und hoffst du denn schon, dass sich wieder eine der Figuren meldet und sagt, hallo Martina, ich möchte was erleben, und zwar das. Oder denkst du dann wirklich proaktiv drüber nach und sagst, was könnte das nächste sein?
Ich denke die ganze Zeit, wurscht, was ich lese, was ich schaue, mit wem ich spreche, ich überlege die ganze Zeit, wie ich das irgendwie einbauen kann. Das ist ganz, ganz, dieses Autorenhirn ist ununterbrochen an, egal was man macht. Alles, was man aufnimmt, versucht man sofort in irgendwo einzuordnen. Also wie ich hergekommen bin, irgendjemand hat was gesagt, ich habe sofort das Handy raus und habe diesen Satz aufgeschrieben. Mhm. Ja. Und oft hat man dann, also ich habe oft so Geistesblitze, wenn ich mich bewege. Wurscht, ob ich jetzt gehe oder laufe oder fahre. Ich muss in Bewegung sein und dann kommt irgendwie das Hirn in Bewegung und dann habe ich auf einmal eine zündende Idee für ein Thema.
Und wann hast du noch Zeit zum Garteln?
Gar nicht. Das ist ja ganz, ganz witzig, weil jetzt war der ORF bei mir und die wollten, ja, wir drehen dann mit dir im Garten.
Ich, ja, ich habe da ein paar vertrocknete Basilikum.
Na, es war heuer ein fürchterliches Gartenjahr. Wir hatten es ja wahnsinnig so nass im Mai, dann war es heiß. Ja. Und am Anfang haben die Schnecken alles vernichtet. Also so viele Schnecken wie heuer zu überhaupt,
okay,
noch nie
also gegeben.
Okay,
die gibt es wirklich.
Ja, die gibt es wirklich, ganz Schnecken. Schlimm. Ja. Mhm. Und es war alles kaputt. Und dann ist aber so die Natur, er holt sich dann trotzdem irgendwie und schenkt das dann von einer anderen Seite. Also zum Beispiel hatten wir heuer so viele Kürbisse wie noch nie. Also eine Pflanze hat, glaube ich, 17 Kürbisse gehabt, Früchte. Und die Himbeeren, die Herbsthimbeeren sind ein Traum. Die Zwetschgen sind ein Traum. Ja, also oft Dinge, die man gar nicht mehr angeschaut hat, belohnen dich dann mit einer reichen Ernte. Das ist ganz spannend in der Natur.
Woher hast du dein reiches Gartenwissen? Am Anfang gibt es ja immer eine Geschichte über eine Pflanze, über ein Insekt. Man wird auch biologisch gebildet, wenn man Bücher liest.
Also diese Vorspende meinst du?
Ja, die Vorspende. Ja. Weißt du das alles wirklich oder googelst du Gartenwissen und dann kommt irgendwas? Und
das hat wirklich bei Zurgross begonnen mit dem ersten Kapitel, da geht es um Nacktschnecken, und typisch Journalistin habe ich halt recherchiert und recherchiert und recherchiert und hatte dann so viel Nacktschneckenwissen, dass ich gedacht habe, wenn ich das jetzt alles in das Kapitel einbaue, liest kein Mensch mehr das zweite Kapitel, weil alle denken sich, das ist ja jetzt ein Biologiebuch und kein Krimi. Und dann kam die Idee, damit ich nicht alles umsonst recherchiert habe, solche kleinen Facts als witzige Vorspäne jeden Kapitel voranzustellen. Und inzwischen, wir wissen ja alle, wie die Algorithmen sind, bekomme ich auch ununterbrochen nur mehr solche Artikel zugespült. Also wenn ich jetzt mein Firefox öffne, das sind ja immer quasi so Artikelvorschläge, sind, glaube ich, 80% betreffen die Natur, die Insekten, Tiere. Ja. Und man hat dann natürlich auch den Blick in die Richtung und ich sammle das halt, wenn es mir unterkommt. Aber es ist auch schon so, dass wirklich Leute mir das schicken und sagen, du, ich habe da gerade was gelesen, das könnte für dein Buch passen. Und ja, und dann recherchiere ich halt weiter.
Ideal. Welche Frage würde die Journalistin Martina der Schriftstellerin Martina jetzt noch stellen zum Ende des Gesprächs?
Ob ich Angst habe vor der zweiten Serie? Und zwar ja. Also ich werde nächstes Jahr auch eine zweite Serie starten. Die spielt in Wien. Mhm. In der Donaustadt, und dort landet eine Britin, die von ihrem Mann ausgesetzt wird. Also das hört sich jetzt unglaublich tragisch an, ist aber typisch wienerisch, halt alles wieder so bittersüß. Der Taxifahrer sagt dann nämlich zu ihr, wissen Sie, gnädige Frau, manche Männer sind wie Wolken, wenn sie sich verziehen, wird es schöner. Und so ist es dann auch. Also sie entdeckt dann auch ein richtiges Beisel, das ich erfunden habe, das halt den kompletten Charme und das Herz eines typischen Wiener Beisels hat, und recherchiert im ersten Fall gleich einmal in dieser Beauty-Szene, wo ich mich ja wahnsinnig gut auskenne. Im zweiten gibt es dann eine Kreuzfahrt für Frauen über 50, fabelhafte Frauen 50 plus. Und ich liebe diese Serie total. Aber ich merke, wenn ich jetzt mit Leuten drüber rede, schauen sie mich an, sagen alle, aber wann kommen Vera und Dom zusammen?
Ja, eben. Wollte ich dir ja von kommen, die jetzt irgendwann mal zusammen?
Derweil noch nicht. Also ich habe schon den nächsten Gartenkrimi auch vorgeschrieben, der heißt Armbandel und da ist gerade, also da ist der Dom gerade total zum Vergessen.
Nein.
Doch, 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 das ist ganz...
Bitte, aber bitte lass ihn irgendwann zusammenkommen,
so. Bitte. noch ein paar Bücher dauern. Aber dafür hat die Vera jetzt einen wahnsinnig netten Tierarzt kennengelernt, den Felix Cha.
Ja. Ja,
du bist auch den Dom, okay? Ja, das ist lustig, der polarisiert nämlich. Also manche Frauen halten den überhaupt nicht aus und sagen, ja, der geht jetzt endlich weg, weil der ist nichts Gescheites und der wird sich nie ändern und solche Männer brauchen keine Aufmerksamkeit. Also ganz lustig, wie der polarisiert.
Mhm. Ja. Ja, muss ich drüber nachdenken. Ich schaue mal jetzt dann einmal den Tierarzt an und dann reden wir weiter. Martina, ich danke dir unendlich für das Gespräch. Ich könnte, glaube ich, noch wochenlang mit dir weitersprechen, irgendwo im Südburgenland bei einem Glasl Uhudler.
Na, das machen wir doch.
Das machen wir doch. Und wer auch ins Südburgenland reisen möchte, so in Gedanken, also Zurgras gibt's auf morava.at, ist eine echte Leseempfehlung auch von mir. Ich halte mich sehr, sehr gerne in deiner Welt auf. Dankeschön. Bitte bleibt noch dran. Wir haben jetzt nämlich noch eine Expertin im Gespräch, die uns Einblicke in die Welt des Buches gibt. Es geht hier also noch weiter. Wir tauchen jetzt noch etwas tiefer ein in die Welt der Bücher. Und bei mir ist Anna Lagander. Sie leitet die Morava-Filiale in der SCS. Anna, warum tust du, was du tust?
Weil ich sehr begeistert bin von dem, was ich tue. Und wenn man etwas mit Begeisterung macht, macht man es im Normalfall auch ganz gut.
Was hat dich dorthin geführt, in diese Branche?
In diese Branche hat mich vor allem mein Studium geführt. Das war das Studium der vergleichenden Literaturwissenschaften. Und aus diesem Studium führen eigentlich nur 2 bis 3 Wege raus. Der erste ist ins Verlagswesen, der zweite ist in den Handel, der dritte wäre Bibliothekswesen oder man bleibt tatsächlich an der Uni. Und nachdem meine Faszination für Bücher und die Vermittlung dessen, was da drin steht, bei mir immer schon wahnsinnig stark war, habe ich beschlossen, dass ich eigentlich den Verkauf zu meinem Beruf machen möchte. Und ich weiß, dass es ein Lehrberuf auch ist, aber mit dem abgeschlossenen Studium standen mir dann doch auch einige Wege offen. Und ich kann das Wissen heute noch brauchen. Das Studium mag vielleicht nicht das Modernste sein, aber es hat mir sehr viel mitgegeben und ich greife gern auf das Wissen zurück.
Zu welchem Genre zieht es dich persönlich am stärksten hin?
Ich bin immer noch eine Verfechterin von klassischer Literatur, also klassische Reklamleserin, auch gern öfter. Wenn es aus dem modernen Bereich sein soll, sind es amerikanische Schriftsteller der 70er und 80er. Ich mag Charles Bukowski wahnsinnig gern. Und wenn es noch zeitgenössischer sein soll, dann sind es österreichische Krimiautoren. Bin ein großer Fan von Andreas Gruber. Hab den 9. Teil der neuen Martin Snyder-Reihe jetzt verschlungen, hat mich schlaflos zurückgelassen. Also es geht nichts über einen guten, blutigen Thriller. Das ist schön.
Dankeschön, Anna. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit, freue mich auf die nächste Folge. Das war's für heute mit Lesen ist, dem Podcast von Morava. Wenn euch diese Episode gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine weiteren spannenden Folgen verpasst. Folgt uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, um immer up-to-date zu bleiben. Und besucht unsere Website unter morava.at für mehr Infos zu Veranstaltungen und unserem Büchersortiment. Wir freuen uns, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis zur nächsten Episode von Lesen ist.